Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 5.4.2005.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal im Ostervortrag damit beschäftigt, mit dem Geheimnis der Wandlung und wie das zusammenhängt mit den ätherischen Kräften, den höheren ätherischen Kräften, die über einen langen, langen Zeitraum aus dem Kosmos herunter in die Erdenwelt eingezogen sind. Die Kräfte, die man auch bezeichnen kann als die Kräfte des Baums, des Lebens, also das hängt zusammen mit den Lebensätherkräften und mit den Klangätherkräften, das sind die höheren Ätherkräfte. Über einen langen Prozess sind die eingezogen in die Erdenwelt, um sich zu konzentrieren, dann in dieser Persönlichkeit des Jesus zunächst, des nathanischen Jesus vor allem, des nathanischen Jesusknaben, dass also hier ein Leibesgefäß zunächst entstanden ist, dass diese Lebensätherkräfte und diese Klangätherkräfte sehr stark in sich aufnehmen konnte. Also dass man in gewissem Sinne von einer ersten Wandlung insofern sprechen kann, als diese Ätherkräfte, die doch durch die ganze Natur zunächst durchziehen, also auch durch Brot und Wein sozusagen als symbolischen Ausdruck durchziehen, wie die sich zunächst tatsächlich in einen langen, langen Prozess verwandeln in Leib und Blut Jesu Christi. Zunächst also des Jesusknaben, in dem aber dann, Sie wissen, dass es da noch den zweiten Jesusknaben gab und dass es da noch komplizierte Verschiebungen gab, auf die wir jetzt nicht genau eingehen. Dass in diesen Jesus dann mit dem 30. Lebensjahr der Christus einzog und dadurch diese Ätherkräfte, diese höheren Ätherkräfte in Besitz genommen hat, das heißt unter seine Herrschaft gebracht hat und uns damit das Vorbild gegeben hat, was unsere Aufgabe für die Zukunft ist, dass wir bewusst aus unserem Ich heraus lernen, diese Kräfte des Baums des Lebens, also die höheren Ätherkräfte, bewusst aus dem Ich heraus zu handhaben. Das wird noch lange dauern, bis das wirklich gelingt, aber der Beginn müsste also schon längst da sein. Dadurch, dass also der Christus in diesen Jesus eingezogen ist, hat er diese Ätherkräfte vollkommen unter seinen Besitz, unter seine Herrschaft gebracht, hat sie sozusagen durchchristet. Denn das waren sie zuerst im eigentlichen Sinne noch nicht. Noch nicht in dem Sinne jedenfalls, dass ein Ich, ein ganz besonderes Ich, das Christus-Ich in dem Fall, und die Herrschaft darüber haben konnte. Ein individuelles, einzelnes Geistwesen, das die Herrschaft ganz über diese Ätherkräfte haben konnte. Das war vorher nicht der Fall. Vorher war eigentlich die ganze geistige Welt steht dahinter und hat Einfluss auf diese Ätherkräfte und leitet sie. Aber kein einzelnes, individuelles, geistiges Wesen konnte es. Und das Neue, was durch den Christus kommt, ist, dass er also diese Ätherkräfte unter die Herrschaft des Ich bringt, eines individuellen Geistwesens bringt. Und diese Kräfte, diese verwandelten, durchchristeten Ätherkräfte strömen aber auch dann von diesem Christus Jesus wieder hinaus in die Welt, namentlich in die Erdenwelt hinein, und durchdringen die Erdenwelt. Man kann sagen, also der zweite Schritt der Wandlung war der, dass diese Ätherkräfte, die zunächst einmal sich konzentriert haben in diesem Leibesgefäß des Christus Jesus, dass sie vom Christus umgewandelt, verchristet worden sind. Das ist der zweite Schritt der Wandlung. Und der dritte Schritt der Wandlung ist, dass diese Kräfte wieder hinausgesandt werden in die Welt. Hier durchdringen die Natur, namentlich die Natur, die vom Menschen bearbeitet ist, also die kultivierte Natur sozusagen, dort ganz besonders ziehen sie ein. Wieder symbolisiert also durch Brot und Traubensaft, aber es ist der umgekehrte Weg, es zieht nicht aus dem Umkreis diese Kräfte ein, sondern sie strömen von dem Christus wieder zurück hinaus in durchchristeter Form. Und wirken hier in der Natur, in der kultivierten Natur, sie wirken aber auch sehr stark im menschlichen Zusammenleben. Denn die Ätherkräfte sind zugleich ganz, ganz wesentlich für das, was man als das soziale Zusammenleben der Menschen bezeichnen kann. Nicht nur das soziale Zusammenleben der Menschheit hängt natürlich auch stark ab von astralen Einflüssen, also das heißt von bestimmten Emotionen, Begierden und so weiter, die die Menschen haben und mit denen sie sich gegenseitig meistens aus den Herzen fallen. Aber das ist nur die Oberfläche, das wirklich tiefere Band, das soziale Band besteht im Ätherischen, besteht in den Ätherkräften. Und diese Kräfte, die im Sozialen walten, diese Ätherkräfte, die im Sozialen walten, in das ziehen wir auch diese durchgerichteten Ätherkräfte zunächst einmal ein. Daher eben auch, das ist auch eine Perspektive des Ausspruchs des Christus, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Also dann ist ein Aspekt davon, dass dann mitten unter ihnen diese durchgerichtete ätherische Substanz wirkt, was wir eigentlich alle schöpfen können, was wir alle wirklich Leben schöpfen können. Und zwar durchaus Leben im doppelten Sinn, weil diese Lebenskräfte wirken einerseits hinauf bis ins Seelenleben, die wirken andererseits wirklich hinunter bis ins organische Leben. Also eine soziale Gemeinschaft, die wirklich Leben würde, sage ich einmal, im Sinne des Christus, hat also einerseits diese heilsame Wirkung ins soziale Leben hinein, aber auch hinein bis in die Lebenskräfte. Und das wird für die Zukunft sehr wichtig, es wird ein durchaus wichtiger Heilfaktor auch sein gegenüber Krankheiten und muss also ergänzen, wenn die äußere Medizin, die eigentlich eine Reparatur des Physischen ist, eine hoch ausgeklügelte Reparatur des Physischen heute, durchaus eine notwendige, weil wir aus unseren Ätherkräften heraus lange noch nicht die Herrschaft haben über das Physische, die wir einmal in der Vergangenheit unbewusst, ganz unbewusst hatten, das heißt eigentlich nicht wir, aber die das Ätherische über das Physische hatte. Dieser starke Einfluss über das Ätherische aufs Physische zu wirken, ist immer mehr zurückgegangen durch den arimanischen Einfluss. Es ist einfach das Physische immer mehr verhärtet, immer mehr, wenn Sie so wollen, mechanisiert worden und kann daher in der heutigen Zeit bis zu einem gewissen Grad, wenn Krankheiten physisch manifest geworden sind, dann auch nur mehr physisch, mechanisch oder chemomechanisch, wenn Sie so wollen. Ja, man kann wirklich von Chemomechanik sein, das ist toll. Es gibt ja also die tollsten Dinge heute schon, die erschreckendsten Dinge auch, wenn Sie so wollen. Also es gibt heute die Möglichkeit, quasi Miniatur-Roboter ins Nervensystem einzuschleusen. Das sind also eigentlich in Wahrheit sind das chemische Substanzen, komplexe chemische Substanzkombinationen, die sich selbst tätig den Weg durch das Gehirngewebe etwa suchen zu ganz bestimmt markierten Stellen und dort dann anfangen, die Verknüpfung von Nervenverbindungen zu fördern. Man hat solche Versuche erst vor kurzem in Graz gemacht, erfolgreich gemacht, und zwar der Sinn und Zweck der Übung war, dass also Querschnittgelähmte mit sehr, sehr starker Lähmung, die so maximal einen Finger ein bisschen bewegen können, dass die mit diesem Fingerdruck dann in den Computer ansteuern können und dort kommunizieren können. Und damit das aber überhaupt funktioniert, damit mussten also zumindest gewisse Nervenverbindungen im Gehirn neu geknüpft werden. Und da hat man also solche sozusagen Miniaturroboter eingeschleift, dass sie selbstständig diese Kontaktstellen suchen, die dafür notwendig sind. Und dort also die Bildung neuer Nervenverbindungen fördern dann. Also es sind die tollsten Dinge heute möglich mit, wo es dann immer im Einzelfall davon abhängt, ob das was Wünschenswertes ist oder nicht Wünschenswertes ist. Also wir stehen sehr, sehr dicht davor, diese Verbindung zwischen Mensch und Maschine sehr eng zu haben. Die ganze Neuzeit läuft darauf hin, dass also diese enge Bindung des Menschen ins Maschinelle da ist, das war der Arimanische irgendwo, aber die wird jetzt also sehr vertieft, dass die bis also ins Körperliche direkt hineingeht. Also sozusagen der implantierte Chip oder so ist eigentlich schon nicht mehr Zukunft in Wahrheit. Also wir stehen da mitten drinnen irgendwo. Aber es wird für die Zukunft eben sehr viel wichtiger noch sein, dass diese Ätherkräfte, diese durchfristeten Ätherkräfte vom Menschen aufgenommen werden. Und dass er lernt, also mit diesen Ätherkräften umzugehen, zunächst im sozialen Zusammenhang umzugehen, aber auch dann diese Kräfte fruchtbar zu machen, eben zur Selbstheilung des eigenen Organismus. Und das wird wichtig werden, wenn der menschliche Organismus, der physische Organismus des Menschen ist, auf dem absteigenden Weg ist. Eigentlich sogar sehr schnell, vergleichsweise in menschheitlichen Dimensionen, sehr schnell auf dem absteigenden Weg. Wir haben schon einmal vor längerer Zeit in Vorträgen darüber gesprochen, dass so die irdischen Inkarnationen im 6. 7.000 beginnen werden langsam aufzuhören. Und zwar aufzuhören, einerseits, weil hoffentlich dann eine entsprechende geistige Entwicklung da ist, dass die Menschen darauf nicht mehr angewiesen sind, auf der anderen Seite aber eben auch, weil das physische Werkzeug nicht mehr tauglich sein wird für Inkarnationen. Und der Punkt ist überhaupt, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Zeitpunkt im 6.700.000 überhaupt zu erreichen. Die große Gefahr ist nämlich, dass es nicht einmal bis dahin vielleicht erreicht. Und dass das also arimanische Kräfte, die eben sehr stark das physische ergriffen haben, dass sie das verhindern. Ariman will eben Menschen erzeugen, die so einen Zwischenzustand zwischen Leben und Tod sind, die nicht ganz inkarniert sind, die aber auch nicht den nachtodlichen Weg in die kosmischen Sphären hinausgehen, sondern die eigentlich als Tote, wie auch immer, in großer Erdennähe bleiben, so einen Zwischenzustand bleiben. Und da ja ich nicht vollkommen entfalten können, natürlich, und zu dienen sozusagen Arimans werden. Danke. Das heißt, der wichtigste Zukunftsimpuls ist tatsächlich diese Verbindung mit dem Christusimpuls. Das ist ja von unserer Anthroposophie heraus nichts Neues, aber die immer wieder neue Frage, die wir uns stellen müssen, wie finden wir wirklich diese Verbindung, diese wirklich fruchtbare Verbindung mit dem Christusimpuls. Es hat natürlich jetzt über einen Zeitraum von 2 Jahrtausenden die Kirchen, die verschiedenen christlichen Kirchen gegeben, die eine gewisse Aufgabe darin hatten, die aber diese Aufgabe natürlich auch nur sehr teilweise erfüllt haben. Sehr teilweise nur deswegen erfüllt haben, weil eben nicht nur diese ätherische Christussubstanz in der Kirche, in der Gemeinschaft, weil die Kirche heißt ja eigentlich die Gemeinschaft, das heißt die soziale Gemeinschaft aller Gläubigen, wenn Sie so wollen, also aller derer, die zu dem Christus Beziehung suchen, dann besteht das in der Realität aus dieser ätherischen Substanz, die also diese Menschen verbindet und die sie eingebettet sind. Und diese reine durchchristete ätherische Substanz ist aber nicht unbedingt in vollkommener Reinheit in das Geschehen der konfessionellen Kirchen eingeflossen, sondern da ist dann sehr viel eingeflossen, namentlich in die katholische Kirche vom Römischen, was also ein absolut antichristlicher Impuls ist, ein gegenchristlicher Impuls drinnen ist. Und es ist sehr stark drinnen noch natürlich alte luziferische Kräfte auch, die nachwirken, also die teilweise auch im ganzen Kultus nachwirken. Es wurde zwar vieles verwandelt davon, aber auch nicht alles. Also da wirkt auch sehr viel altorientales luziferisches mit. Also es ist ein sehr starker luziferisch-arimanischer Einschlag auch noch drinnen. Das kennzeichnet also die heutige Situation der verschiedenen konfessionellen Kirchen. Es ist im Orthodoxen, bei den Orthodoxen ist es stärker, dass das Luziferische, was da innen ist, das ist dort also besonders stark bei ihnen. Beim Evangelischen ist dann das Alemannische extrem stark eingezogen und das ist eine ganz nüchterne Sache daraus geworden. Und naja, im Katholischen, die haben sich das Beste ausgesucht, die sind von beides. Die haben das Luziferische und Alemannische irgendwo drinnen. Und weil wir gerade nicht über die Frage gesprochen haben, wer wird der nächste Papst? Und die nächste Frage, was kann er tun? Was könnte ein Papst tun, um sozusagen diese Kirche, das heißt diesen ätherischen Organismus, der dahinter steckt, zu verwandeln oder eine Änderung zu bringen? Nun, da muss man sehen, dass der Ätherleib, also man kann sprechen vom Ätherleib der Kirche sozusagen, also verschiedenen konfessionellen Kirchen, könnte man ohne weiteres sehr konkret sprechen. Es ist ja durchaus sehr, sehr klar charakterisierbarer Ätherleib im Grunde, und das also die Menschen, die da mit und dann irgendwo eingebettet sind. Da muss man sich aber auch klar sein, dass ein so umfassender Ätherleib natürlich sehr, sehr schwer zu ändern ist und sehr starke Beharrungskräfte in sich hat. Also das heißt, es wäre sicher Illusion, wenn man glauben würde, naja, jetzt kommt dann irgendwann endlich ein Papst, der jetzt den Sprung der Kirche ins neue Jahrtausend schafft. Ich meine, sie stehen jetzt immer noch irgendwo so halt im Mittelalter irgendwo. Und das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Weil einfach dieser Ätherleib einer so großen Institution viel längere Entwicklungszeiten hat. Auch in einer schnelllebigeren Zeit wie unserer, die nicht nur unseren Ätherleib erfasst, sondern auch den Ätherleib natürlich der verschiedenen sozialen Organisationen erfasst, aber trotzdem ist es einfach ein Tempo, ein Entwicklungstempo, das vergleichsweise groß ist, das also über Jahrhunderte geht. Und der Punkt ist eben, dass das ist das Drama irgendwo der Kirchen, dass diese notwendige Entwicklung in der Vergangenheit versäumt wurde, lange versäumt wurde. Und dass das nicht innerhalb kurzer Zeit nachholbar ist. Es wird nicht funktionieren. Selbst wenn jetzt irgendjemand an die Spitze tritt, der die besten Absichten hat und der da wirklich versuchen will, da den Sprung zu schaffen, in vielen Kerndingen wird es nicht gelingen. Weil einfach dieser Organismus, dieser lebendige Organismus nicht mitmacht. Er braucht ein gewisses Entwicklungstempo. Wenn es ein weiser Mensch ist, der eine gewisse Einsicht in die Dinge hat, dabei die Geschicke mitbestimmen kann, dann kann er zumindest für Entwicklung eine richtige Richtung geben. Das ist das, was man erhoffen kann. Im positivsten Fall erhoffen kann, dass es die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und die richtige Richtung ist vor allem die, dass sich das wahrhaft Christliche eben erst dort erfüllen kann, wo es durch den einzelnen Menschen liegt. Weil es also nicht durch das Dogma einer Gemeinschaft wirkt, sondern weil es durch den einzelnen Menschen wirkt und sich verwirklicht. Die Zeit ist da höchst überfällig, dass immer mehr in die Verantwortung des einzelnen individuellen Menschen gehen muss, der aber natürlich auch die Fähigkeit haben muss, diese Verantwortung zu übernehmen. Denn dass man etwas in die Verantwortung des Einzelnen übergibt, heißt nicht, dass man es der persönlichen Willkür übergeben kann. Das wird nicht sehr leicht verwechselt. Und natürlich sind wir frei sein von euch, das heißt, in Wahrheit, wir gegen meine Unarten ausleben und es soll möglichst niemand dabei stören. Das ist natürlich ganz fatal. Und das ist das Schwierige. Die individuelle Verantwortung heißt, dass es eben auch Menschen braucht, die sie tragen können, die diese geistige Entwicklung durchgemacht haben, das hieße eigentlich Christentum im Kern. Und darum ist es der wirkliche Zukunftsimpuls und die wirkliche eigentliche und einzige Hoffnung für die Zukunft. Dass der einzelne individuelle Mensch die geistige Verantwortung sich erwirbt, die Fähigkeit zu dieser geistigen Verantwortung erwirbt, die Zukunftsgeschicke eben mitzubestimmen, im einzelnen konkreten Fall mitzubestimmen. Dann gibt es auch nicht mehr allgemeine Regeln, die zu beachten sind, sondern eben moralische Intuitionen gegebenen konkreten Fall. Da geht die Zukunft hin und es drängt, dass es dorthin geht. Und dann, genau dann, wenn sich das beginnt zu erfüllen, dann sind die Menschen nämlich fähig, diese ätherische Christussubstanz wirklich in sich aufzunehmen und nutzbar zu machen. Da wollen wir so, sie ist da, sie strömt eigentlich ununterbrochen durch den Menschen durch. Also wir hätten sie eigentlich zur Verfügung, nur sie nützt uns so lange nicht, solange wir sie nicht aus unserem Ich heraus in die Herrschaft, Herrschaft ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber wo wir sie bewusst handhaben können. Dann werden wir sozusagen auch der Gnade teilhaft. Dass diese Ätherkräfte da sind, ist eine Gnade. Wir könnten sie selber nicht erschaffen, das ist eine Gnade. Und nur, dass wir sie aufnehmen können, diese Gnade, dass wir sie fruchtbar machen können, dazu bedarf es wirklich des individuellen Menschen. Und in diesem Sinne unterscheidet sich auch das Christentum, das wahre Christentum, von den anderen Religionen, namentlich auch von den beiden anderen monotheistischen Religionen, also mosaische Religion und Islam. Beide, Judentum und Islam, sind eigentlich sehr starke gesetzliche Religionen. Das heißt, es gibt gewisse religiöse Vorschriften, an die man sich zu halten hat und sich darüber entscheiden, ob ich eben ein guter Mohammedaner bin oder ein guter Jude bin oder nicht bin. Es gibt ein sehr starkes Regelsystem. Das sind alles die Nachwirkungen dessen, was durch das Jahwe-Prinzip eigentlich hineingekommen ist. Also das Jahwe-Prinzip arbeitet sehr stark mit diesem ganzen Regelwerk, mit diesem ganzen Regelsystem und hat die Menschheit dadurch erzogen. Das Christentum ist primär keine Gesetzesreligion, obwohl es natürlich halt genug Gesetze gibt, aber das ist einfach das Alte, das nachwirkt. Es ist primär eine Erlösungsreligion. Und Erlösungsreligion bedeutet, dass sie den Menschen ein Vorbild gibt, einen Weg aufzeigt, wie sie eben fähig wird, diese Christuskräfte in das Ich aufzunehmen. Oder beziehungsweise aus dem Ich heraus diese Kräfte zu handhaben, diese Ätherkräfte namentlich auch. Das ist ein großer Unterschied. Und damit wir das also noch näher verstehen, müssen wir noch ein bisschen genauer verfolgen den Weg, zunächst einmal, wie dieser Christus überhaupt hereingekommen ist in die irdische Entwicklung. Weil das ist nun einmal in gewissem Sinn das große Vorbild, dem wir in vielen Punkten nachstreben müssen und dem wir uns ein Beispiel nehmen können, der uns durch sein Beispiel überhaupt den Weg gebahnt hat, dass es uns möglich ist. Nun, wir müssen es heute mit einem ganz anderen bewussten geistigen Verständnis auffassen, als das in der Vergangenheit möglich war. Es ist schon klar, dass wir in einer geisteswissenschaftlichen Art, wie es etwa die Anthroposophie tut, konnte man in der Vergangenheit nicht sprechen. Konnten selbst Eingeweihte nicht sprechen in dieser Sprache. Ich meine, sie hatten es untereinander auch nicht notwendig, aber mit dem hätten sie auch darüber sprechen sollen. Dass ein nicht eingeweihter Mensch hätte es nicht verstanden, hätte also noch vor 200 Jahren oder so nicht verstanden, diese Art, die etwa der Steiner gesprochen hat. Wenn wir also diesen Weg ein bisschen so in den groben Schritten noch einmal nachzeichnen. Wir haben also gesprochen über diese Ätherkräfte, die zunächst herunterziehen, also diese Kräfte des Baums des Lebens, mit denen sehr stark der nathanische Jesusknabe, der spätere nathanische Jesusknabe verbunden war. wie diese Kräfte auch in der geistigen Welt durchdrungen wurden, schon mehrmals von dem Christus. Also er hatte mit diesen Kräften und mit diesem nathanischen Jesusglauben, mit dem späteren, schon in der geistigen Welt, bevor er noch dieser zur Verkörperung heruntergestiegen ist, schon mehrmals eine intensive Begegnung, beziehungsweise hat der Christus diesen nathanischen Jesusglauben, diesen späteren, durchdrungen, wenn man so will. Und durchdrungen damit auch diese Ätherkräfte, die mit diesem nathanischen Jesusnamen mitkommen. Denn er ist es eigentlich, der uns diese Ätherkräfte mit herunterbringt. Wir haben gesagt, das ist sozusagen der Teil der Adamseele, aber eben vor allem auch der Adam-Ätherkräfte, die in der geistigen Welt verblieben sind, nach dem Sündenfall und nicht heruntergekommen sind. Das sind sozusagen, wenn Sie so wollen, die paradiesischen Ätherkräfte, auch so könnte man es bezeichnen von dem Punkt. Und diese sind also von diesem nathanischen Jesusknaben geleitet und mit ihm verbunden. Und mit ihm kommen sie immer weiter herunter und haben ihre Strahlen schon lange auf die Erdenwelt auch heruntergeworfen, bevor noch die erste Inkarnation dieses nathanischen Jesusknaben überhaupt da war. Er hat sich ja das erste Mal zur Zeitenwende überhaupt inkarniert in einem menschlichen Leib. Und davon gesprochen, wie dadurch überhaupt der physische Leib des Menschen vor der Gefahr gerettet wurde, dass er der luziferischen, arimanischen Versuchung und den Folgen eben verfällt, wie da die Sinnesorgane in Ordnung gebracht wurden, wie die Lebenstätigkeit dann in einem weiteren Schritt geregelt wurde, dass die Menschheit nicht schon längst, bevor der Christus überhaupt herunterkommen kann, schon verfällt diesen Kräften. Und wie dann als letztes und drittes auch die Seelenkräfte denken, fühlen, wollen in ein einigermaßen harmonisches Gleichgewicht gebracht wurden. Das waren alles also Christus-Taten in Verbindung mit dem nathanischen Jesus und mit diesen Ätherkräften, noch bevor überhaupt die Geburt des Jesus der Zeitenwende stattgefunden hat. Also das war vorbereitend. Das kannte man, diesen Weg des Christus bzw. des nathanischen Jesusknaben herunter auf die Erde kannte man schon in den atlantischen Mysterien, also in den Orakelstädten. Namentlich kannte es sehr genau der große Sonneneingeweihte, von dem wir im Ostervortrag auch gesprochen haben, Melchisedek oder Malchizadik, die Übersetzung ist immer schwierig, aber es ist ein sehr, sehr hoher Eingeweihter, ein eigentlich übermenschliches Wesen in Wahrheit, der seine Menschheitsstufe, das heißt seine Ich-Entwicklung, noch vor der Erdenentwicklung durchgemacht hat. Also in Wahrheit ist eine Engelwesenheit. Kein in unserem Sinne menschlicher Eingeweihter, ein übermenschlicher Eingeweihter, der aber bis zu einem gewissen Grad menschliche Gestalt annehmen konnte, das heißt, indem man sich in einem menschlichen Wesen inkorporieren konnte. Vollkommen inkarnieren nicht, aber inkorporieren konnte und daher dadurch erscheinen konnte. Aber auch nie so hundertprozentig fassbar in einer einzelnen Person dadurch auch ist. Das ist also das Typische für diese übermenschlichen Eingeweihten, für diese eigentlich Engelwesen, dass sie, wenn sie heruntersteigen, nie ganz aufgehen in diesem oder jenem speziellen physischen Leib, sondern dass sie zwar sehr starke Schwerpunkte da irgendwo setzen, aber dass das dann auch wegfallen kann unter Umständen. Und dass sie sehr, sehr schwer fassbar sind dadurch in ihrer äußeren Gestalt. Der bedeutendste menschliche Schüler dieses Melchisedek oder Malchizadek, der Name, ich habe das erwähnt, bedeutet in Wahrheit so viel wie Malchizadek, Malchizodiak, der die Kräfte des Tierkreises oder die Macht des Tierkreises repräsentiert oder in gewisser Weise handhaben kann. Und diese Tierkreiskräfte herunterbringt. Der bedeutendste Schüler dieses großen atlantischen Sonneneingeweihten war Zarathustra, der Begründer der urpersischen Kultur, also dieser Ur-Zarathustra, nicht der, von dem dann die neue Überlieferung spricht, der dann selten im 6. Jahrhundert vor Christus versetzt wird, wobei man irgendwie so ganz sicher ist, es gibt Angaben so zwischen 1200 vor Christus bis 600 vor Christus. Das ist aber auf jeden Fall nicht die ursprüngliche Inkarnation des Zarathustra. Er war bereits natürlich in atlantischen Zeiten da, war aber dann namentlich in der nachatlantischen Kultur, also nach der großen Sintflut, nachdem die Eiszeit zu Ende gegangen ist, war er der wesentliche Führer dann der urpersischen Kultur. Während die urindische Kultur, die noch vorangegangen ist, also die so ins 7. oder 8. Jahrtausend vor Christus fällt, die urindische Kultur, von der wir heute keine äußeren Zeugnisse natürlich haben, weil es Kultur im eigentlichen Sinne damals noch nicht gab. Kultur also im Sinne der die Erde verwandeln, das gab es gerade in der urindischen Zeit im Wesentlichen noch nicht, sondern äußerlich hat man also gelebt von Gedächtnis. Ist eine sehr interessante Sache. Die urindische Zeit selber, das ist der Kern der urindischen Kultur, Kultur eben noch sehr unter Anführungszeichen, hatte tatsächlich praktisch noch keine äußere Kulturbildung, keine wesentliche. Ich meine, natürlich gab es etwas. Aber in dieser Zeit beginnt bereits die Wirksamkeit des Zarathustra, dessen besondere Aufgabe ist, das Geistige wirklich auf die Erde zu tragen und Verwandlung einzugreifen. Und die erste Tätigkeit des Zarathustra fällt eigentlich schon ein ganz schönes Zeitraum vor Beginn der eigentlichen urpersischen Zeit. Das heißt, etwa im 7. oder 8. Jahrtausend, also das ist eigentlich schon dort, wo die urindische Kultur beginnt, dort hinein fällt eigentlich die Wirkung des Zarathustra. Ich vermute sehr stark, also dass diese Spuren, die man findet, dass die also im Kern auf die Zarathustra-Wirkung irgendwo zurückgehen. Denn die urindische Kultur hatte als Aufgabe eben noch ganz den Rückblick auf das Atlantische, wo es eigentlich überhaupt noch kein wirkliches Thema war, die äußere Natur zu verwandeln, sondern ganz und gar mit den Kräften der Natur zu leben und zu arbeiten und die äußere Welt noch aufzufassen als einen Art verdüsternden Schleier, der sich über das Geistige legt. Tatsächlich war ja in der urindischen Zeit bei sehr, sehr vielen Menschen noch eine mehr oder minder ausgeprägte Hellsichtigkeit vorhanden. Man muss sich denken, dass die Menschen damals die Welt tatsächlich so erlebt haben, dass sie eigentlich noch geistige Imaginationen hatten, und aber gespürt haben, dass da immer mehr wie Wolken, wie ein Schleier jetzt das Sinnliche darüber sich legt und diesen geistigen Einblick abdämmt. Die Mehrheit der Menschen hatte ja also vor allem noch imaginativen Einblick, weniger Inspirationen, sodass die auch wirklich sehr genau sich erklären konnten, was sie da sehen, aber sie haben einfach diesen hellsichtigen Blick noch gehabt, ein gewisses Naturhellsehen. Und das Erleben war also tatsächlich so, dass man spürt, dass immer mehr sich das Sinnliche, die Konturen der sinnlichen Welt darüberlegen und verdunkeln, das Geistige dahinter. Dass das also wirklich wie ein Schleier, wie ein Schatten ist. Darum spricht man im Indischen immer wieder vom Schleier der Maya. Also die Sinneswelt ist der Schleier der Maya, der sich darüber breitet. Aber das ist ein ganz konkretes Erlebnis. Also, dass man, wenn man in der Nacht, wenn man schläft, es war bei diesen Menschen auch die Nacht noch nicht so dunkel, wie sie bei uns heute in der Regel ist. Also bei den heutigen Menschen ist eher charakteristisch, dass er ein vergleichsweise waches Tagesleben hat, dass immer wach draußen, auch noch lange nicht genug wach, aber immerhin im Vergleich zu früheren Zeiten sind wir sehr stark ich wach geworden, aber dafür ist ausgerechnet die Nacht im Großen und Ganzen finster. Bibel, wenn man einschlafen oder wenn man vor allem mal aufwachen, kann irgendwo die Traumphase kommen, wo man durchgehen, wobei sich dann meistens also irgendwelche körperlichen Zustände ausdrücken in den Traumbildern oder irgend sowas, also nichts Besonderes Geistiges. Aber dann in der Nacht ist es finster. Das war nicht so für das Bewusstsein der Menschen noch zur urindischen Zeit oder zu Beginn der urindischen Zeit zumindest. Da gab es also noch diese starke Nachwirkung des atlantischen Hellsehens. Und das hat das tatsächlich erlebt, wenn man also aus der Nacht herauskommt, aus dieser Traumwelt herauskommt, die aber ein Einblick in die geistige Welt war, also wo man nicht nur eigene Organzustände gesehen hat, sondern wenn man auch diese gesehen hat, durch diese hindurch zumindest auch in die geistige Realität hineingesehen hat, in den Imaginationen, dann hat man immer mehr beim Aufwachen gespürt, wie diese Imagination zwar immer noch da ist, ist ja eigentlich Tag und Nacht da, sie ist auch bei uns Tag und Nacht da. Wir haben auch diese Imagination und sie sind auch bei uns da. Nur es legt sich immer mehr der Schleier darüber. Also ich glaube, wenn man aufwacht oder wenn diese Menschen aufwachten, haben sie jetzt eigentlich wie eine Verdunklung empfunden. Weil wir empfinden es eher als ein Licht gehen, ein Hellwerden, wenn wir aufwachen. Wir gehen ins Licht hinaus, ins äußere Licht allerdings. Der Urinder empfand großteils noch, also wenn er aufwacht, geht er eigentlich aus diesem hellen, klaren, geistigen Licht, das er in der Nacht erlebt hat, erlebt eine Verdüsterung, eine Abdunklung. Und erlebt damit also den arimanischen Schatten, der sich darüber legt. Und die Aufgabe des Urinders war eigentlich jetzt noch Wege zu finden, wie kann ich diesen Schleier wieder wegschaffen und wieder in ein Klar hineinblicken in die geistige Welt, auch bei Tag hineinblicken. Aber damit haben sie eben auch nicht die Aufgabe gehabt oder gefunden, sich jetzt mit dieser äußeren Welt wirklich auseinanderzusetzen. Also sie haben eher noch Wege gesucht, sich von ihr zu trennen wieder. Etwas, was bis heute irgendwo natürlich nachwirkt, gerade in diesen ganzen indischen Religionssystemen, in den indischen Einweihungssystemen wirkt es immer noch ein bisschen nach. Diese Sehnsucht eigentlich, den Weg da zurückzufinden. Und das äußere Dasein hier immer mit einem gewissen, sehr kritischen Blick zu betrachten. Also, es möglichst nicht zu wertvoll zu nehmen. Was durchaus auch in unserer heutigen Zeit ein notwendiges Korrektiv bis zu einem gewissen Grad auch ist, weil natürlich wir im sogenannten Westen eine sehr einseitige, geistlose Überschätzung des Äußeren haben. Also es müsste eigentlich ein Gleichgewicht irgendwo da sein. Aber diese urindische Kultur, die wurde also noch sehr direkt geführt, kann man jetzt sagen, aber inspiriert eben durch diesen Melchizedek, durch diesen Sonneneingeweihten der Atlantis, durch dieses übermenschliche Wesen, der war eigentlich der Hauptlehrer dieser sieben heiligen Rishis, von denen man in der urindischen Zeit spricht, diesen sieben großen indischen Urlehrern, die waren aber eigentlich unmittelbar inspiriert eben von diesen Sonneneingeweihten Melchizedek. Und es war eben gerade durch den Einfluss dieses Sonneneingeweihten in diesen sieben heiligen Rishis auch das Bewusstsein vorhanden, dass also der Christus und dass diese Ätherkräfte auch die von denen wir gesprochen haben, dass wir den Wege sind, auf die Erde herabzusteigen, dass das noch also eine lange Zeit dauern wird, aber sie waren sich sehr deutlich dessen bewusst. Sie haben also den Christus durchaus gekannt, auch wenn sie natürlich nicht mit dem uns bekannten Namen bezeichnet haben. Also sie werden den Namen wahrscheinlich wissen aus vergangenen Vorträgen, sie nannten Vishwakarman. Vishwakarman und Vishwakarman war in der indischen Anschauung, in der indischen Philosophie so etwas wie der große Weltenkünstler, der Weltenbaumeister auch. Also sie waren sich auch bewusst, dass eigentlich dieser Christus, der damit in Wahrheit gemeint ist, dass er ja im Grunde der wirkliche Schöpfer auf unserer äußeren Welt ist. Darüber haben wir auch gesprochen, dass er eigentlich hinter dieser Gemeinschaft der Elohim steht, die die Schöpfergötter sind, von denen die Bibel spricht. Also gerade der Christus ist der Schöpfer, der eigentliche Werkmeister dieser äußeren Welt. Er ist der Tätige in der Welt, also der Tätige eigentlich die Welt hervorbringt. Als Gesandter des Vaters, wenn man in der christlichen Terminologie sprechen will. Aber er ist der Tätige, das Wort Karma hängt mit Karma, mit Schicksal zusammen und Schicksal, das hängt wieder mit unserem Tun zusammen. Karma heißt eigentlich das Tun, das Tätigsein. Also Vishwakarma heißt so viel wie der Übergeordnete, der Urtätige eigentlich in der Welt. Und da eigentlich der Christus der Urtätige in unserer Welt ist, ist auch klar, dass er dem innig verbunden ist mit dem Schicksal der ganzen Welt, dass also die Folge dieses Tuns ist. Und dieser Christus, dieser Urtätige, hängt dann natürlich auch mit unserem einzelnen individuellen Schicksal sehr stark zusammen auf eine doppelte Weise sogar. Die eine Weise haben wir kennengelernt im Ostervortrag und auch schon davor, glaube ich, angedeutet, wenn von der Sündenvergebung gesprochen wird. Oder wenn Christus sagt, ich habe die Sünden der Welt auf mich genommen, dann ist das ja vielfach missinterpretiert worden in der Hinsicht, na gut, ich habe jetzt gesündigt, aber ich habe gebeichtet und in letzter Sekunde noch und jetzt sind meine Sünden vergeben und hurra, ich bin los. Das ist aber überhaupt nicht damit gemeint, sondern gemeint ist damit, dass wenn wir Taten oder Untaten, wie auch immer, begehen und das sind auch nur geistige Untaten, dann haben sie einerseits Wirkungen auf unser Seelisches, also auf unser Ich und auf unsere Seelenkräfte, indem sie die schädigen. Und mit jeder Tat, mit der ich wieder den Geist sozusagen sündige, zerstöre ich etwas in meiner Seele, zerstöre ich dabei etwas in meinem Ich. Mein Ich wird kleiner und schwächer dadurch, dass ich das tue. Und das persönliche Karma des Menschen, das Schicksalsgeschehen, soll uns eigentlich dazu anleiten, diesen Mangel, den wir dadurch erlitten haben, diesen Fehler, diesen Makel, den wir auf unserer Seele haben, diesen Verlust an unserer Ich-Kraft wieder auszugleichen. Und mehr als das noch Möglichkeiten nicht nur auszugleichen, sondern weiter fortzuschreiten. Das ist also das, was durch das Schicksal kommt. Und das bleibt uns nicht erspart, das nimmt uns der Christus nicht ab, das wäre auch völlig sinnlos, weil das würde heißen, also er nimmt uns ab, dass wir uns entwickeln können. Also das heißt, wir würden uns nicht entwickeln können. Wir würden dadurch immer schwächer und schwächer werden. Aber jede Tat, die wir begehen, hat ja nicht nur Folgen auf unser geistig-seelisches, sondern sie hat auch geistig-seelische Folgen auf die Welt draußen. Und diese Folgen, die können wir niemals wieder aussetzen oder in Ordnung bringen, alleine aus unserer Kraft heraus. Das geht einfach in die Welt hinaus, strahlt in die Welt und hat ihre Wirkungen. Und davon haben wir gesprochen, würde die Erdenentwicklung so beeinträchtigen, dass die künftige Entwicklung eigentlich abgeschnitten wäre. Dass aus der Erde einmal nicht ein neuer Planet entstehen könnte. Also Sie wissen ja, also auch unser Erdenplanet geht durch Inkarnationen sozusagen durch und einmal wird es so weit sein, dass auch diese jetzige Erde, die wir haben, stirbt und dann in einen geistigen Zustand übergeht und dann gibt es einmal eine neue Art Verkörperung, eine neue planetarische Verkörperung, mit der wir als Menschen wieder verbunden sein werden. Aber wir werden nur dann in eine Welt hineinkommen, die wir nützen können, auf der wir uns weiterentwickeln können, wenn eben diese Spuren unserer Untaten, unter Anführungszeichen, unserer Sünden, nicht in diese Welt eingeschrieben sind, wenn sie also getilgt sind daraus. Sonst würde das eine unfruchtbare Welt werden. Es würde eine Welt sein, die also so wunderbar den Widersachermächten gefallen würde, aber für unsere geistige Entwicklung wäre kein Platz dort. Also, dass das nicht geschieht, dazu musste der Christus herunterkommen. Dazu musste er gerade bis in einen physischen Leib, wirklich, also bis in ganz richtige menschliche Gestalt hineinkommen, um da die Möglichkeit zu finden, jetzt das, was ein verkörperter Mensch an Sünde in die Welt tragen kann, dass er im Gegenzug das umwandeln kann. Wieder gerade biegen kann, sozusagen, in der Welt, dass das auslöschen kann aus der Welt. Das geht also auch nur, wenn diese Kraft bis herunter, diese Christuskraft bis herunter in den physischen Leib auch wirklich gestiegen ist. Also einfach aus der geistigen Welt geht das nicht. Es hat in unserer Erdenwelt ihre ganz, ganz besonderen Bedingungen und man kann noch so viel in der geistigen Welt tun und machen und sich entwickeln. Gewisse Dinge gehen eben nur, wenn man wirklich diese Erdenwelt mitlebt und durchlebt. Das ist eben ein ganz spezieller Bereich, auch für das Geistige in Wahrheit. Ja, denn auch wenn die Erdenwelt jetzt sozusagen die äußere sinnlich-physische Welt ist, aber sie hat ja auch eine ganz bestimmte geistige Bedeutung. Und eine geistige Bedeutung, die aber wirklich mit diesem Ort hier verbunden ist. Also ich kann diese Kräfte, gewisse geistige Kräfte wirklich nur hier entwickeln. Hier und nirgends anders. Wir können zum Beispiel unser Ich überhaupt nur hier entwickeln. Das menschliche Ich, unser menschliches Ich ist also gebunden daran, dass wir wirklich diese Entwicklung im Physischen, so wie wir das ja jetzt tun, durchmachen. Wir hätten zwar auch ein Ich entwickeln können, wenn wir das nicht durchgemacht hätten, aber es hätte dann einen ganz anderen Charakter. Weil es gab ja vorhin auch geistige Wesenheiten, die eine Menschheitsstufe unter Anführungszeichen durchgemacht haben, aber die aber nicht bis in eine so dichte Verkörperung heruntergestiegen sind wie wir Menschheit. Und daher hat aber ihr Ich auch einen ganz anderen Charakter als unseres. Und hat vor allem nicht diese Eigenständigkeit gegenüber der geistigen Welt, die der Mensch einmal erreichen kann. Denn alle höheren Hierarchien, ich habe das sehr oft erwähnt, sind in letzter Konsequenz nicht ganz reich wieder der geistigen Welt. Auch die Widersacher nämlich in Wahrheit nicht. Obwohl sie sehr nahe daran heranschreiten, sehr selbstständig zu werden, aber man muss doch sehen, dass sie durch den Willen der ganzen geistigen Welt in diese Position auch irgendwo gebracht wurden, oder dass man ihnen diese Aufgabe gegeben hat. Also es ist nicht der Betriebsunfall sozusagen der Schöpfung, dass es diese Widersachermächte gibt, sondern sie sind durchaus in letzter Konsequenz im Sinne der Gesamtschöpfung notwendig. Und sind eigentlich also abkommandiert, sagt Rudolf Steiner oft, also von der geistigen Welt diese Aufgabe zu übernehmen. Der Mensch ist der Einzige, der als wirklich Freier einmal der geistigen Welt gegenübersteht, kann damit eigentlich im Grunde die, in ganz kleinen, natürlich im ganz winzigen, die Position einnimmt, die eigentlich das allerhöchste Geistige, also die Trinität, wenn sie so wollen, hat. Die hat nämlich als einziges die Freiheit und alles andere, was an Hierarchien dran ist, hängt eigentlich als nicht ganz frei wieder daran. Und der Mensch ist aber der Gegenpol im Grunde zu dieser vereinigten Trinität und hat im Kleinen die Chance, dieselbe schöpferische Freiheit zu bekommen, die von dort, von dieser Quelle ausgegangen ist. Aber dazu musste der Mensch in diese Erdenwelt heruntersteigen. Und dadurch eben hat aber durch seine Taten und Untaten jetzt diese Spuren in die Erdenwelt, diese geistigen Spuren in die Erdenwelt eingeschrieben, auf eine Art, wie es nur ein geistiges Wesen kann, also das so weit heruntergestiegen ist und die Folgen können eben auch nur durch ein geistiges Reden aufgelöst werden, das auch so weit heruntergestiegen ist. Die Hierarchien haben eigentlich auf dieses Geistige der Erde gerade den allerwenigsten Einfluss in letzter Konsequenz. Das streift immer nur so heran, aber so den letzten Kern dessen, was das Geistige auf der Erde ausmacht, an das kommen die hohen Hierarchien nicht heran. Und dieses Geistige der Erde, das ist eben mit der Verkörperung des Christus auf Erden und dem anschließenden Tod auf Golgatha, dieses Geistige der Erde ist eigentlich der Christus, der wesentlich ist. Wenn man heute vom Geist der Erde spricht, ist eigentlich der Christus gemeint. Nur wirken natürlich noch eine ganze Menge andere Kräfte auch drinnen. Es wirken zum Beispiel also sehr stark die alemannischen Kräfte aus den irdischen Tiefen heraus. Also Alemann hat sich gerade das Innere der Erde, wenn man so will, als sein Reich auserkoren oder ist abkommandiert worden, dieses Vermisst da unten, wenn Sie so wollen, und wirkt von da heraus. Und darüber gibt es eine sehr starke luziferische Schicht, also wenn man vom Geistigen der Erde in der Vergangenheit spricht, dann hat man zwar die Wirkung der Schöpfergötter aus dem Kosmos heraus, also der Elohim und der Mutter des Christus, aber man hat dann immer mehr die luziferische Schicht, die sich ausbreitet, die sozusagen mit der Erdatmosphäre und mit den oberen überirdischen Bereichen der Erde verbunden ist sehr stark, und man hat dann ab der atlantischen Zeit das Arimanische, das immer mehr in die Erdentiefen einzieht und von dort wirkt. Und etwa zur Zeitenwende kann man schon sagen, dass das Erdgeistige also sehr stark diese luziferisch-arimanische Kombination ist. Und es gibt das eigentlich Schöpfergöttliche schon sehr stark zurückgezogen hatte zu dem Zeitpunkt. Aber seit dem Mysterium von Golgatha ist der Christus verbunden mit dieser Erde, ist der eigentliche Geist der Erde. Also verfolgen wir diesen Weg des Christus herunter auf die Erde. Die sieben heiligen Rishis, die urindische Kultur ahnden, also als Vishvakarman, als der mit dem Karma, mit dem Tun zu tun hat. Aber das Charakteristische ist eben, dass man in der urindischen Kultur dieses irdische Karma noch gar nicht so recht auf sich nehmen will. Man hat also immer eher auch das Gefühl, je mehr ich da eintauche in diese irdische Welt, umso mehr werde ich auch schuldig. Und das komme ich gar nicht herum, also daher versuche ich zurückzugehen. Und tatsächlich ist das auch vielleicht ein sehr wichtiger Gesichtspunkt der Menschen, dass er hier hereintritt in die Erdenwelt, der die Aufgabe eigentlich hat, diese Erdenwelt zu betreten, zu verwandeln, zu arbeiten darin und sein Ich dabei zu entwickeln. Er kommt da gar nicht darum herum, schuldig zu werden. Also man darf ja auch mit der Illusion hingehen, dass es so einfach wäre, naja, ich bin jetzt der Heiliger und das sollte man eigentlich alles sein und wir können da durchgehen, ohne schuldig zu werden. Das geht nicht. Trotzdem wäre es die allergrößte Schuld, dieses Schuldigwerden nicht auf sich zu nehmen. Also ich will geistigen verbleiben, ich will gar nicht verschuldigt werden, ich will mit diesen Versuchungen gar nicht aussetzen, ich will darüber schweben bleiben. Dann hieße das Verzicht auf die menschheitliche Entwicklung überhaupt, auf die menschliche Entwicklung überhaupt. Also die Gefahr des Schuldigwerdens, ja die Tatsache des Schuldigwerdens ist sehr stark damit gegeben. Also wir laden uns damit unser Karma auf und müssen es durchtragen, aber gerade an diesem Karma erreicht unser Ich in der Auseinandersetzung damit. Und das Schicksal ist wirklich so, so weise, dass es immer in Wahrheit genau das gibt, was wir in dem Moment für unser Ich brauchen. Zumindest war das in der Vergangenheit sehr stark der Fall. Es ist aber natürlich durch den luziferisch-alemannischen Einschlag eine gewisse Unordnung in das Karma hineingekommen. Dass also gewisse Gefahren verinnt die heute früher schon greifbar sind, dass das Schicksal dann nicht immer genau das verinnt, was für die Entwicklung des Ichs am förderlichsten ist. Dass also anderes hineinspielt. Auch darüber haben wir schon einmal in der Vergangenheit gesprochen, dass also das Karma, sozusagen das Schicksal in Unordnung gekommen ist. Und dass der Mensch aus seiner eigenen Kraft heraus eigentlich zunächst gar nichts tun kann, um diese Situation zu ändern. Auch dazu bedurfte es und bedarf es des Christus, der sich mit der Erde verbunden hat, um dieses Karma, dieses menschheitliche Karma wieder in Ordnung zu bringen. Langsam wieder auf den Weg zu bringen. Dass sich also dieser karmische Ausgleich in rechter Weise vollziehen kann. Und es wird daher überhaupt in der Zukunft der Herr des Karma, der Herr des Schicksals, also der, der das Schicksalsgeschehen weise leitet, eben immer mehr der Christus selbst sein. Während es in der Vergangenheit Jahwe war, der sich ausgedrückt hat, Jahwe ist ja so etwas wie die Widerspiegelung des Christus, der Dämonenkräfte, aber nicht eigentlich der Christus selber. Was durch diese Jahwe-Kraft gegeben wurde, das hat seinen Niederschlag gefunden in den Gesetzesreligionen etwa. Von dort kommen also das mosaische Gesetz. Von dort kommt eigentlich in einer sehr luziferisch verzerrten Weise das, was im Islam drinnen ist. Aber von dort kommt nicht das eigentlich Christliche. Nicht, dass jetzt das, was durch das Christliche kommt, im Widerspruch stehen muss, was an Gesetzen gegeben wurde. Im Gegenteil, es steht gar nicht im Widerspruch dagegen, überhaupt nicht. Nur die Art, wie man dazu kommt, ist eine andere. Es muss eben aus dem Individuum herauskommen. Es moralische Intuition herauskommen, nicht das Gesetz, das sozusagen verordnet ist. Aber dazu musste die Menschheit, damit sie diese Individualität entwickeln kann, hereintreten, näher in die irdische Kultur, in das irdische Leben. Und dieser große Begründer der irdischen Kultur ist eben eigentlich Zarathustra. In der urpersischen Zeit, beziehungsweise der Beginn liegt schon weit davor. Da hat er schon erste große Inkarnationen gehabt. Und ist seitdem also immer wieder gekommen, sehr oft wiedergekommen. Also Zarathustra ist einer dieser Eingeweihten, die sehr, sehr oft sich inkarnieren, die eigentlich immer nur sehr kurze Zeiten zwischen ihren einzelnen Inkarnationen haben und die sich auch wirklich sozusagen sehr konkret inkarnieren, wenn ich das so ausdrücken darf. Also anders eben als etwa dieser Mensch, dieser Sonneneingeweihte, der noch dazu ein übermenschliches Wesen war, der aber gar nicht wirklich voll und ganz in eine einfache Persönlichkeit aufgeht. Dieser Zarathustra sehr stark. Er geht also voll und ganz in dieser Einzelpersönlichkeit aufbringt, also dieses Geistige sehr stark herunter, soweit das halt überhaupt möglich ist. Aber dieser Zarathustra war, wie Sie aus dem Anthroposophischen heraus wissen, eben der Begründer der urpersischen Kultur, war der Begründer aber auch der Agrikultur, also des Ackerbaus und der Viehzucht. Das was also mit Ackerbau und Viehzucht beginnt, das hat Zarathustra in die Welt hineingebracht, nicht diese urindischen Eingeweihten. Die haben das nicht gebracht. Und Zarathustra lehrt natürlich auch über den kommenden Christus, sieht ihn auch kommen. Er spricht also von ihm, von der mächtigen Sonnenaura, weil er sieht, also mit einem geistigen Blick und aus seiner Einweihung heraus weiß, wie ihm Melchisedek zuteil werden ließ, dass der Christus noch sehr stark mit dieser Sonne, mit diesen Sonnenkräften verbunden ist, mit den Ätherkräften auch verbunden ist, die von dort herunterströmen, aber dass er eben auf dem Weg herunter zur irdischen Inkarnation ist, auf einem langen Weg noch. das ist also das, was dann Zarathustra als Aura Mazda, die mächtige Aura der Sonne bezeichnet und damit den Christus meint, auf ihn hinweist. Und er weist aber damit zunächst einmal auf diese lichtvolle Kraft des Christus hin, und wenn man von diesen Kräften des Aura Mazda ausspricht und die große Sonnenaura meint, dann sind das zunächst Lichtätherkräfte eigentlich. Also ist eine Imagination mit Lichtätherkräften. Und wir wissen ja jetzt, dass die eigentlichen Ätherkräfte, die mit dem Christus jetzt herunterkommen, noch höher sind. Also die Klangätherkräfte und die Wortätherkräfte. Und auf die weist aber Zarathustra auch sehr, sehr deutlich hin. Denn er spricht davon, dass dieser Christus oder im Aura Mater auch, dass diese Kräfte hervorgegangen sind aus dem Schöpfungswort, aus dem göttlichen Schöpfungswort Honova, so nennt er das, im Persischen heißt das halt Honova, das Schöpfungswort, und dieses Schöpfungswort Honova ist hervorgegangen aus der unerschaffenen Zeit. Also aus der Ewigkeit, wenn Sie so wollen, oder aus der Zeit, die in sich selbst zurückläuft, die keinen Anfang, die kein Ende hat, denn es ist auch dieser Zustand der Ewigkeit kein Ruhezustand, es war kein starrer Zustand, sondern im Gegenteil ein Zustand einer sehr starken, dynamischen Bewegtheit, aber im gewissen Sinne ist es eben eine Bewegung, die in sich zurückkehrt. Er repräsentiert daher also nicht den Tierkreis. Also dieser Tierkreis ist das Symbol der Ewigkeit, die aber trotzdem nicht starre Ruhe ist, sondern etwas ist, was zyklisch in sich zurückkehrt. Und aus dieser zyklisch in sich zurückkehrenden, unerschaffenen Zeit ist der Christus hervorgegangen. Also aus dieser Ewigkeit ist er hervorgegangen. Teruane Akarama nennt das Zarathustra. Teruane Akarama nennt das auch den Tierkreis als äußeres Bild. Ein späteres Bild dafür ist dann etwa auch die Uroboros-Schlange, die Schlange, die sich selber in den Schwanz zeigt. Und die ist ja auch interessanterweise ein Symbol für das menschliche Ich, für die Ewigkeit des menschlichen Ich. Und soll eigentlich ausdrücken, dass das Ich von dort stammt. Auch dieser, dass es an ewigen Sternen lebt, die ewig in sich kreisen. Wir haben ja auch schon mal gesprochen vom Stern des Menschen oder von der Sternregion, die den Menschen, den menschlichen Ich zugeordnet ist, wo er seine eigentliche geistige Heimat hat. Dieser Zarathustra war bereits vor Beginn also dieser urpersischen Zeit ein sehr hoher Eingeweihter, der eben verbunden war mit diesem Sonneneingeweihten der alten Atlantis. Und ein so hoher Eingeweihter, wie es Zarathustra ist, der hatte schon in den damaligen Zeiten natürlich Wesensglieder, die einen sehr hohen Entwicklungsgrad aufwiesen. Das heißt, namentlich natürlich der Astralleib war hochentwickelt, war eigentlich schon sehr weit entwickelt zu Geist selbst. Das heißt, er war bewusste Schöpfung des Zarathustra selbst. Er hatte also das Triebhafte, das sinnliche Begierden und das alles, also längst in den Griff bekommen und verwandelt. Hatte dadurch geistig für sich die Kraft entwickelt, im Seelischen wirklich schöpferisch zu sein, den Geist selbst bedeutet, davon haben wir auch schon einige Male gesprochen, bedeutet eigentlich, dass man Seelisches aus dem Nichts heraus schaffen kann. Die Vorbereitung dazu ist, dass man eben das Seelische, das man zunächst hat, das namentlich sehr stark mit dem Astralien verbunden ist, dass man das einmal bewusst unter die Herrschaft des Ich bekommt. Das ist einmal die Vorübung. Das heißt, ich habe seelisches Rohmaterial bekommen mit der Geburt, mit meinem Astralien dann herein, und ich lerne halt durch mein Ich die Herrschaft darüber ausüben. Das ist der geistige Entwicklungsweg. Die ersten Stufen bestehen immer darin, in der Katharsis, in der Reinigung des Astralleibs. Das heißt also, diesen Astralleib unter die Herrschaft bekommen und was negative Kräfte sind, zunächst einmal auszusondern daraus. Aber je weiter das geht, je weiter man diese Herrschaft über den Astralleib gewinnt, umso mehr beginnt man langsam Kräfte zu entwickeln, dass man wirklich Seelisches aus dem Nichts heraus schaffen kann. Das heißt, einmal auch nicht in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen ist, für eine Verkörperung Seelenkräfte aus der seelischen Umgebung heraus aufzunehmen und sich daraus den Astralleib zu bauen, sondern ihn wirklich aus dem Nichts heraus zu schaffen, mit etwas völlig Neues. Wird für die Zukunft ja wichtig werden, denn die Erdenwelt, da dürfen wir uns keine Illusion hingeben, ist umgeben und durchdrungen von einer Astralsphäre, die bereits sehr, sehr viel Negatives enthält. Also es ist eine seelische Atmosphäre mit der Erde verbunden, die nicht unbedingt die beste ist. Und wir sind aber bei der Wiederverkörperung darauf angewiesen, für unseren Astralleib aus diesen Kräften zu schöpfen, denn uns nützen nichts die höheren kosmischen Astralkräfte zunächst. Wir brauchen welche, die für die irdische Welt tauglich sind. Und dazu schöpfen wir gerade aus der erdnahen Astralsphäre, die ist sehr stark vergiftet heute bereits. Da ist wirklich das Gift in sich und das macht von Haus aus durch alle Inkarnationen immer schwieriger. Immer schwieriger. Es werden alle Inkarnationen schwieriger, egal welche Individualität zunächst herunterkommt, außer sie ist denn so weit entwickelt, dass der Geist selbst bis zu einem gewissen Grad schon ausgebildet hat, das heißt, in seinem Ich die schöpferische Kraft hat, Seelisches aus dem Nichts herauszuschaffen. Dann bin ich unabhängig oder teilweise unabhängig von dem Seelenmaterial sozusagen, das dort zur Verfügung steht, sondern ich kann es selber schaffen. Wenn ich das kann, selber schaffen, dann kann ich mir bis zu einem gewissen Grad selbst aus dem Nichts heraus den Astralleib erschaffen und ich kann vor allem diese Kräfte, die ich erschaffen habe, diese jetzt sehr guten, sehr positiven Kräfte, weil wenn ich aus dem Geist selbst heraus schaffe, dann sind es einfach positive Kräfte, dann kann ich die natürlich auch jetzt der Erdenwelt übergeben. Ich führe also der Erdenwelt neue, gesunde, erfrischende astralische Kräfte zu. Das wird also auch immer wichtiger werden, dass das der Fall ist. Und wenn es ein so hoch eingeweihter Zarathustra ist, dann, der das Geist selbst in sehr, sehr hohem Maße ausgebildet hat, dann kann er nicht nur so einzelne Astralkräfte übergeben der Erdensphäre, sondern er kann einen vollständigen Astralleib übergeben der Erdensphäre. Ist also dann nach dem Tode eines solchen Menschen anders, als es in der Regel ist, wenn in der Regel was passiert. In der Regel nach dem Tode lösen sich also mal die Lebenskräfte aus dem physischen Leib, der Astralleib hebt sich heraus, das Ich geht heraus, dann zerfällt in den ersten paar Tagen sehr schnell das Ätherische, löst sich auch im Kosmos, also die Lebenskräfte verströmen sich in den Kosmos. Naja, und dann geht es mit dem Astralleib für einen großen Teil auch so. Der größte Teil des Astralleibes, also unserer Seelenkräfte, verteilt sich auch in den Kosmos. Dauert zwar etwas länger, das eben die Läuterungszeit namentlich des Kamaloka, von der wir kennen, oder wovon das Christentum als Fegefeuer spricht. Der Steiner sagt, dass das etwa ein Drittel der irdischen Lebensspanne dauert nach dem Tod, wenn man da durchgeht, dann wird einmal ein Großteil dieser Astralkräfte damit ausgeschieden, die also nur für die Erdenwelt tauglich sind und die nicht einer entsprechenden Vergeistigung fähig sind. Und nur einen relativ kleinen Extrakt nehmen wir dann auf den weiteren nachtodlichen Weg mit. Bei einem hohen Eingreifen ist es eben so, dass diese Astralkräfte, die in seinem Astralleib sind, geleitet sind oder in hohem Maße geleitet sind und daher dann auch nicht im Kamaloka ausgeschieden werden müssen. Aber er muss diese Kräfte auch nicht mitnehmen, sondern er kann eben hier in der erdnahen Sphäre als im Falle Zarathustras ist sogar vollständiger Astralleib überlassen und kann dadurch anderen Menschen sehr gute Inkarnationsbedingungen geben, die selber aber noch nicht die Fähigkeit hätten, sich selbst aus dem Nichts heraus sozusagen einen Astralleib zu bauen. Das heißt also, für Menschen, die dann herunterkommen, die an sich in ihrem Ich schon, in ihrer geistigen Entwicklung schon sehr weit sind, aber doch noch nicht so weit wie Zarathustra selber, dass sie sich auch einen sehr guten Astralleib bauen können. Damit also diese Menschen, diese Eingeweihten, die es dann auch sind, gute Bedingungen für ihre irdische Wirksamkeit finden, können sie den solchen Astralleib übernehmen sozusagen. Indem der also speziell für sie aufbewahrt wird in der geistigen Welt. Und das war tatsächlich der Fall mit dem Astralleib des Zarathustra in der Vergangenheit. Und Rudolf Steiner nennt das ein ganz besonderes Beispiel, dass dieser Astralleib des Zarathustra nämlich übergeben wurde dem späteren Begründer der ägyptischen Kultur, der geheimnisvolle Hermes Trismegistos, von dem etwas gesprochen wird, also dem Ureingeweihten, der hinter der ägyptischen Kultur steht, der sein erstes Wirken allerdings auch schon wieder lange vor Beginn der eigentlich ägyptischen Kultur durchgemacht hat, der ein Schüler des Zarathustra war, ein sehr fortgeschrittener Schüler des Zarathustra war und der dann für eine spätere Inkarnation diesen Astralleib des Zarathustra übernommen hat. Und vielleicht das noch als wichtiges. Zarathustra war so weit entwickelt, dass das, was wir für den Astralleib jetzt gerade besprochen haben, auch für seinen Ätherleib galt. Bereits in dieser damaligen Zeit, also wir stehen da immer noch so im 5. 6. Jahrtausend vor Christus etwa. Er war also so weit, dass er bereits auch seinen Ätherleib so weit unter die Herrschaft bekommen hat, dass er Lebensgeist in entsprechendem Maße entwickelt hatte. Lebensgeist heißt, die schöpferische Kraft, die fähig ist, einen Ätherleib aus dem Nichts zu schaffen. Also auch jetzt bezüglich der Ätherkräfte nicht angewiesen ist auf die Menge der ätherischen Kräfte, die sozusagen vorhanden sind in der Welt, sondern der neue ätherische Kräfte schaffen kann und sie sogar so schaffen kann, dass daraus ein Ätherleib entsteht, dass sich also im Grunde einen Ätherleib selbst aus dem Nichts heraus schaffen kann. Mit gewissen Einschränkungen immer, also muss man dazu sagen, aber doch weitgehend. Immerhin ist ein solcher eingeleitete Zarathustra dann eben auch fähig, auch den Ätherleib zu übergeben an andere Menschen, namentlich also an Einweihungsschüler, die er selbst hatte, zu übergeben. Das heißt also, sein Ätherleib zerfällt nicht nach dem Tod, wenn dieser Zarathustra stirbt, zerfällt dieser Ätherleib nicht, sondern bleibt vollständig erhalten, in geschlossener Form erhalten und kann dann für die Inkarnation eines anderen Menschen übernommen werden. Und es gibt eben einen sehr bedeutsamen Schüler des Zarathustra, der diesen Ätherleib des Zarathustra übernommen hat, und das ist Moses. Moses, der wird dann sehr wichtig, war für die Entwicklung der mosaischen Religion eben. Der hat den Ätherleib des Zarathustra übernommen, eben gerade weil es der Ethernet war und das ein sehr, sehr hoch gereinigter Ethernet war und das Ätherische immer mit dem Zeitenfluss zu tun hat. Ätherisches ist eigentlich die lebendige Zeit. Was wir hier als Zeit erleben, ist ja nur das Schaffen dieses lebendig Ätherischen, aber die Zeit in ihrer wahren Gestalt ist das Ätherische und daher kann man sich dann auch in der ätherischen Freiheit bewegen, wenn man über diese Kräfte verfügt. Daher konnte dieser Moses dann etwa die Schöpfungsgeschichte schreiben. Er konnte dann zurückblicken an den Anfang der Erdenschöpfung oder bis zu einem gewissen Punkt des Anfangs der Erdenschöpfung und konnte dadurch diese Schilderungen geben, dann, die niedergelegt sind in den Büchern des Moses in der Genesis namentlich. Niedergelegt sind und der damit seine Aufgabe erfüllen konnte in der jüdischen Kultur, in der späteren jüdischen Kultur, die ja die Aufgabe hatte, das Leibesgefäß insbesondere für den Christus vorzubereiten, oder das war eine der wesentlichen Aufgaben. Der andere Schüler des Zarathustra, eben dieser Hermes Trismegistus, der große Eingeweihte, der hinter der ägyptischen Kultur steht. Ich möchte heute mit diesen beiden Schülern des Zarathustra noch nicht beginnen, weil das ist ein sehr großes Thema. Wir werden daher nächstes Mal uns insbesondere mit Hermes Trismegistus auseinandersetzen, schauen, wie er also geistig die ägyptische Kultur begründet hat, welche Kräfte da dahinter stehen, wie diese Kräfte notwendig waren, auf der einen Seite in den Christus den Weg auf die Erde herunterzubahnen und welche Kräfte davon heute noch wirksam sind, welche Bedeutung sie heute haben. Gerade in unserer heutigen Zeit ist es interessant, dass eine gewisse Spiegelung, sagt der Steiner, der ägyptischen Kultur erleben. Also gewisse Dinge, die in der ägyptischen Kultur angelegt wurden, kommen heute in verzerrter, teilweise verwandelter Form wieder heraus. Denn die sieben nachatlantischen Kulturen, die sich also eigentlich spiegeln an der mittleren Kultur, das war also die griechisch-römische Kultur, die auf die Christusverkörperung hineingefallen ist, um diesen Mittelpunkt herum spiegeln sich eigentlich die Kulturen bis zu einem gewissen Grad. Und wir sind heute sozusagen bis zu einem gewissen Grad spiegelbild der ägyptischen Kultur und haben uns damit auseinanderzusetzen, dass nicht unverwandelte Kräfte oder falsch verwandelte Kräfte aus der damaligen Zeit hineinkommen, sondern dass sie in richtiger christlich verwandelter Form heute wirken, christlich verwandelter Form heißt, dass wir sie heute ganz aus der Herrschaft des Ich heraus handhaben lernen. Also das heißt, mit dem werden wir uns das nächste Mal auseinandersetzen. Was war diese ägyptische Kultur von der geistigen Sicht, die dieser Hermes eingeleitet hat, und wie müssen wir heute mit diesen Kräften umgehen? Aber das wird das nächste Mal. Wir haben es für heute kurz Zeit. Danke.